ist halt stockdunkel, du darfst dann keine Taschenlampe anmachen, bla bla bla. Und hatten auf der Seite dann nichts gefunden vom Zug und dann meinte Ricardo, ja komm, jetzt klettern wir auf die andere Seite. Ich so, oh Gott, auch das noch, ja, in der Dunkelheit auf die andere Seite klettern. Das ist ja schon, also diese Züge sind nicht nur länger, sondern die Waggons sind auch länger, die einzelnen sind auch höher. Und du musst dann so eine Leiter hochklettern und dann über so einen schmalen Katzenstieg irgendwie musst du dann darüber. Und ich habe halt schon die ganzen Geschichten gehört. Ja, also ich meine, dadurch, dass diese Züge so lang sind, hast du nie eine Ahnung, was eigentlich vorne los ist, ob da jetzt jemand drin ist. Und wenn da vorne einmal jemand Gas gibt, dann knallt es den Zug zusammen und du fliegst halt eigentlich im Rückenbogen, irgendwie fliegst du runter, wenn du jetzt keinen festen Griff oder Stand hast, ja. Und dann, ich weiß noch, wie ich dann, ich hab diese ganzen Metallstreben so fest umgegriffen, ich hab die, glaube ich, fast zum Schmelzen gebracht, ja. Es war so heiß irgendwie bei der ganzen Geschichte. Und dann sind wir auf der anderen Seite runter, immer noch nachts, und dann bist du wieder am Highway und dann immer, wenn die dann ab und zu ist die Polizei durchgefahren und wir mussten uns halt ins Maisfeld schmeißen. Dann wieder hoch und irgendwann hatten wir dann so einen Ride gefunden, ne? Die Hobos nennen das halt Ride. Und das war ein, ja, so ein Getreidewaggon und der hat dann hinten, hatte der so zwei Löcher.
Ja, das war Freddy und Freddy ist ein Abenteurer durch und durch. Wahnsinn, was der erlebt hat in Amerika. Von Zug zu Zug gesprungen und ja, ein paar sehr, sehr verrückte Geschichten erlebt. Ich freue mich sehr, dass er Zeit gehabt hat, um mit mir über sein neues Buch zu sprechen, was ja, seit einiger Zeit draußen ist und sehr, sehr erfolgreich ist. König der Hobos, unterwegs mit den Vagabunden Amerikas, wirklich wahnsinnig spannend, worauf er sich da eingelassen hat. Also ich empfehle euch wirklich nur, diesen Podcast bis zum Schluss durchzuhören und vielleicht am Ende sogar dieses Buch euch zu holen. Ihr werdet am Ende auch die Möglichkeit haben, dieses Buch gewinnen zu können. Es gibt 3 Kopien, die liegen hier schon auf meinem Schreibtisch. Also sehr, sehr cool, diese tolle, tolle Folge mit Freddy. Ein Wahnsinnskerl, ganz ehrlich. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn, was der so geschafft hat, da dieses Vertrauen von diesen Hobos sich in den USA, ja, das Vertrauen zu gewinnen, ne? Ja, und in dem Sinne, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, der ersten in 2019. Ist das nicht verrückt? Es ist sehr, sehr ruhig geworden zum Podcast und ehrlich gesagt habt ihr es zu dem Flow-Magazin zu verdanken, dass heute eine neue Folge rauskommt, denn das Flow-Magazin, ich glaube, das ist eine Frauenzeitschrift, ich weiß es nicht ganz genau, eine alte Bekannte hat mir geschrieben, so, hey, schau mal, was heute in meinem Kalender ist, hier ein Hinweis zum Off-the-Path-Podcast und da dachte ich so, oh, den gibt's ja auch noch. Ich muss zugeben, dass die letzten Monate ein bisschen ruhiger geworden sind. Es ist jetzt heute die 125. Off the Path Podcast Folge. Die Abenteuer haben, die zähle ich nicht dazu. Insgesamt müssten wir jetzt hier so um die 150 Folgen drauf haben. Also jeder, der neu dazugekommen ist, der hat auf jeden Fall einiges zum Hören, bis es langweilig wird und er vielleicht andere Podcasts sucht. Aber genau, heute ist die 125. Folge. Alle Infos zu dieser Folge mit Freddy findet ihr unter www.offthepath.com/Folge125. Also da findet ihr auch den Link zu seinem Buch. Und ja, alle Infos zu dieser Folge, wenn ihr mal vor- oder zurückspulen wollt oder wissen wollt, worüber gesprochen wird, dann findet ihr es, wie gesagt, unter diesem Link www.offthepath.com/Folge125. Ja, ganz genau. So, die letzte Folge, die wir veröffentlicht haben, die letzte richtige Podcast-Folge war am 21. November. In der Zwischenzeit sind 2 Abenteuer hatten rausgekommen von unseren Abenteuern in, ich glaube, es war beides Nordspanien und einmal Namibia haben wir gesprochen. Vielleicht habt ihr mitbekommen, einige unserer Sachen wurden gefunden und die Einbrecher wurden auch verknackt oder gefunden. Und sind jetzt gerade wohl irgendwie vor Gericht in Spanien, beziehungsweise da läuft noch Beweisaufnahme. Das war wohl eine riesengroße Gruppe, also organisierte Kriminalität. Wir waren nicht deren einzigen Opfer, aber unsere Sachen wurden nicht gefunden. Die müssen wohl schon verkauft worden sein. Nur eine Kleinigkeit wurde wohl gefunden, weshalb sie uns dem Ganzen zuordnen konnten. Also total crazy. das nur dazu, was so in diesen letzten Wochen passiert ist. Ich bin nach wie vor die ganze Zeit mit der spanischen Polizei in Kontakt, um herauszufinden, wie die nächsten Schritte sind. Aber ich muss zum Glück nicht vor Gericht, weil was soll ich denn da? Ich habe die Leute eh nicht gesehen. Also kann ich auch, ich habe zum Beispiel auch Bilder bekommen von Einbrechern, also von Verbrechern, und ich sollte dann identifizieren, wer von denen das war, aber das konnte ich natürlich gar nicht machen, weil ich gar nicht gesehen habe. Aber sehr, sehr, sehr interessant. Und das Geile ist, in Spanien läuft das alles so viel anders. Ich WhatsAppe und Facebooke mit den ermittelnden Polizisten. Also da wird nichts über den direkten oder offiziellen Weg gemacht, sondern WhatsApp, und da werden YouTube-Links ausgetauscht, solche Sachen. Sehr, sehr lustig. Genau. Ansonsten wünsche ich euch natürlich noch frohes Neues. Darf man das noch sagen? Ich glaube, heute ist, welcher Tag ist heute? Der 10. Ja, darf man noch sagen. Ne? Frohes Neues. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Alles, was ihr euch vorgenommen habt für 2019. Ich hoffe, das wird auch was. Oder habt ihr schon aufgehört, eure Ziele zu verfolgen? Ist ja immer so schwer. Ne? Man fällt ja immer wieder in diesen Alltagstrott rein. Merke ich auch wieder. Wir sind am 28. aus Kapstadt zurückgekehrt, und dann waren wir 2 Tage zu Hause, und dann hat sofort die Trendset, die Messe angefangen, und dann ist man sofort wieder back to normal, back to Stress, und ist dann schon mal ein bisschen schwer, sich so seine neuen Vorhaben irgendwie die auch umzusetzen. Zum Beispiel mehr Sport. Habe ich zum Beispiel auch noch nicht gemacht. Wobei ich habe angefangen, Schnee zu schippen, weil unsere Vermieter sind ein bisschen älter und die machen das jeden Tag. Und vielleicht habt ihr die Nachrichten gesehen, hier in Garmisch-Partenkirchen und in Süddeutschland, es schneit, es hört nicht auf. Es fallen jeden Tag irgendwie 30 bis 50 Zentimeter Schnee. Das ist total verrückt. Und ich dachte so, das müssen die doch nicht jeden Tag machen, das ist so anstrengend. Also habe ich mir mal so eine Schneeschippe genommen und habe da mal ein bisschen Schnee geschippt. Und Rücken, sage ich euch, Rücken. Ja. Also das zum Thema, ich mache mehr Sport, das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, aber mal schauen, ob das auch wirklich was wird. Ansonsten wünsche ich euch eigentlich erstmal ganz viel Spaß mit dieser Folge, mit der Folge 125, wie gesagt, alle Infos dazu unter www.offthepath.com/Folge 125, und nun ganz, ganz viel Spaß mit Freddy und seinen Abenteuern in Amerika.
Ja, wunderschönen guten Morgen.
Morgen.
Schön, dass du da bist. Ja, endlich Zeit.
Endlich Zeit morgens, genau.
War ein bisschen schwer, den Termin zu finden. Du bist kurz davor, wieder zurück in die USA zu reisen, und wir sprechen auch über eine Geschichte, die dort stattgefunden hat. Du hast nämlich ein sehr, sehr spannendes Buch veröffentlicht. Erzähl mal, worum geht's?
Also, es geht um Hobos. Das Buch heißt König der Hobos, unterwegs mit den Vagabunden Amerikas. Das ist jetzt im April rausgekommen, ist mein drittes Buch, und es geht um Menschen, die in den USA illegal auf Güterzügen durchs Land streifen. Also, das sind Vagabunden, und es ist eine der ältesten Subkulturen, die es gibt in den USA. Und mit denen war ich unterwegs.
Das hört sich mega spannend an. Wenn ich an sowas denke, muss ich ehrlich gesagt nicht an Amerika denken, sondern an den Eisenzug in
Mauretanien,
in der Sahara. Genau.
Ja, lustig. Ja. Es gibt so ein paar Sachen irgendwie, die einem dann spontan einfallen. Aber eigentlich kommt dieses ganze Thema ist irgendwie ganz, ganz tief in den USA verwurzelt, ja, weil das hat sich so entwickelt damals mit dem Bau der transkontinentalen Eisenbahn in den USA, und die Hobos waren halt Wanderarbeiter. Und haben dann nach dem Bürgerkrieg, als der zu Ende war, gab es halt wahnsinnig viele Leute, die arbeitslos waren, haben sich dann das erste Gerät geschnappt, was sie hatten. Das war oft eine Hacke, daher kommt auch das Wort, ja, das ist ein Zusammenzug halt aus Hackenjunge, Hobo, Ho and Boy. Und sind dann halt auf den Güterzügen irgendwie rum, um Arbeit zu suchen. Und nach hat sich da aber irgendwie, ist da so eine Symbiose entstanden zwischen den Hobos und den Güterzügen. Dass die Hobos ja auch, ich meine, die sind ja obdachlos oder heimatlos und ziehen auf den Güterzügen rum und sehen sich halt auch so ein bisschen als die Elite des sozialen Kellers in den USA.
Okay, also nicht ganz, ja, okay. Also nicht ganz unten, sondern oben unten.
Ja, oben unten, genau. Also auf jeden Fall haben sie keinen Bock, irgendwie die amerikanische Erfolgsleiter nach oben zu klettern, weil sie denken, irgendwie das Spiel ist einfach getürkt, da haben wir keinen Bock drauf. Aber irgendwie unten in diesem sozialen Keller, da heben sie sich immer besonders ab. Das ist so eine ganz besondere Identität da drüben, die es da gibt. Also man kann ja recht schnell obdachlos werden in den USA. Das ist ja ein bisschen anders als bei uns, dadurch, dass es halt kein...
Ja, ja, da gibt es keinen doppelten Boden.
Überhaupt nicht, ja. Das geht ratzfatz irgendwie. Du verlierst deinen Job, kannst deine Autozahlung nicht mehr machen, dann findest du halt nicht den nächsten Job, weil du kein Auto mehr hast, verlierst dein Haus, deine Wohnung und rucki-zucki bist du auf der Straße. Aber das Hobo-Dasein, das ist immer noch so eine Identität, in die man sich voller Stolz reinfallen lassen kann. Ja, also die Leute betreiben das ja auch mit Stolz und die legen mehr Wert auf die uramerikanischen Tugenden, wie so Individualismus und Selbstbestimmung, anstatt halt, wie es heute zum größten Teil ist, auf dieses Motiv der ökonomischen Freiheit.
Und du bist dann für dieses Buch zum Jahrestreffen der Hobos gereist, wo auch, also da gibt es so eine richtige Zeremonie, wo der König und die Königin der Hobos
ja, genau,
gewählt wird.
Genau. Ja, das war mein Ansatzpunkt. Ich hatte, für mich war das ja so ein Thema, das irgendwie ziemlich von links gekommen ist. Also ich habe amerikanische Geschichte studiert, aber ich wusste eigentlich so gut wie nichts von den Hobos. Und was ich wusste, dachte ich, es kann es eigentlich heute nicht mehr geben. Also so ein totaler Anachronismus aus der Zeit gefallen. Ja, ich meine, da streifen Leute auf Güterzügen durchs Land und da gibt's eine Subkultur. Konnte ich irgendwie nicht so richtig glauben. Und dann war mein Ansatzpunkt halt dieses Treffen, dieses jährliche Treffen. Das findet in Britt statt, in Iowa. Das ist so ein ganz kleiner Ort von 2000 Einwohnern, wo alle sehr gut genährt sind, ja, und mit dem SUV an die Drive-In-Bank-Machine fahren, um da Geld zu ziehen. So kann man sich das da vorstellen. Und seit 1900 findet da dieses Treffen statt. Also das gibt einem so eine kleine Idee, doch wie historisch gewachsen das Ganze ist. Und da wird der König und die Königin gewählt. Und ich dachte, was für einen besseren Zeitpunkt kann es für mich geben, als da aufzutauchen, weil ich mich auch nicht gerne zu viel vorbereite für meine Bücher, sondern mich auch noch immer noch überraschen lassen will. Naja, und da bin ich da hingekommen und dachte, alles schön und gut. Und dann hat mir aber auch erstmal gesagt, was willst du hier eigentlich? Verpiss dich.
Ja, ja, ich meine, das ist ja, wenn das halt so ein elitärer Kreis ist, der wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich auch alles nicht legal, was die machen,
oder? Ja, ja, genau, das sagst du ganz richtig, ja. Natürlich, das ist ja alles hochgradig, also was heißt hochgradig, ist nicht hochgradig, das sehen natürlich die Polizei so, aber es ist halt illegal, ne, es ist, du begibst dich halt auf Eisenbahngelände, es ist vor allem gefährlich und da sterben regelmäßig Menschen dabei, die jetzt entweder unvorsichtig auf einer Plattform irgendwo ausrutschen oder besoffen halt rumtanzen auf dem Zug oder high oder sonst irgendwas. Und ja, und da bist du halt schnell in zwei Teile geteilt, ja, oder Ketchup oder Hamburgerfleisch, das geht ziemlich schnell. Also man sollte wissen, was man da macht. Und natürlich immer, wenn sowas passiert, dann zieht es halt die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich oder der Eisenbahngesellschaft. Und ja, die Hobos sind natürlich ein bisschen skeptisch irgendwie, was Außenseiter oder Leute, die von draußen kommen, vor allem wenn sie jetzt denken, die sind von den Medien oder sowas, weil die Medien auch schon sehr übel über die Hobos berichtet haben, als wären die irgendwelche Psychoten, Psychoten? Ja. Naja, irgendwelche verrückten, total durchgeknallten, gefährlichen Leute, nur weil sie halt sich nicht konform an die Gesellschaft anpassen, ja.
Und wie war dann die Reaktion dieser Leute? Du meintest gerade, ja, die haben gesagt, so, geh weg und du gehörst hier nicht hin. Wie schwer war das denn dann irgendwie da reinzukommen?
Schwerer als ich gedacht habe, auf jeden Fall. Also es gab so ein...
Aber die Amerikaner sind ja eigentlich auf den ersten Blick und oben eher
total,
offen.
Total. Also die haben sich auch irgendwie, die meisten haben sich einfach gefreut, dass ich da bin und mir das angucke. Aber als dann der Schritt kam, irgendwie, dass ich jemand finde, der das tatsächlich mit mir macht, also auf die Güterzüge springt, da war dann so eine Grenze einfach, die erreicht war und die musste ich dann erstmal durchbrechen. Ja. Und dann, da war so ein Kerl, der hieß Tuck. Und der war so krass, den hast du angeguckt, irgendwie der ein Zahn oben links und ein Zahn oben rechts, ja. Und hatte ein Gesicht gehabt, in dem du einfach gesehen hast, boah, das ist ein Gesicht von 1000 Suppenküchen und 1000 Schlägereien und 1000 Mal die Highline gefahren, also oben die Strecke zwischen Minneapolis und Seattle. Und mit dem wollte ich unbedingt, also weißt du, den guckst du an, weißt, okay, von dem kann ich sehr viel lernen, mit dem will ich sehr gerne unterwegs sein. Und der hat dann immer gesagt, so, mache ich vorm Acker irgendwie so und mit Reportern rede ich überhaupt nicht und schon gar, also das ruiniert nur meinen Ruf. Und dann ist es eine Frage einfach von hartnäckig bleiben. Also ich war ja dann 4 Tage da, dieses Treffen geht 4 Tage und natürlich trete ich auch nicht auf wie irgend so ein Reporter von Fox News, der jetzt einmal reinsegelt und ein paar sensationslüsternde Fragen stellt zum Beispiel.
Hast du keine Fliege, keine Weste an, sondern
nee, also ich habe ja mit denen dann einfach im Dschungel irgendwie verbracht, das ist ja deren Lager und ich habe mit denen das Essen aus der Mülltonne gegessen und die Stürme ausgesessen und dann nach 4 Tagen hat man mich dann doch ein bisschen anders angeschaut und tack, halt dieser eine Kerl, der die ganze Zeit mir gesagt hat, ich soll mich verpissen, meinte dann halt, alles klar, mein Freund, dann komm mit, irgendwie, ich nehme dich, du gehst jetzt mit mir in die Hobo-Schule. So.
Das ist cool. Jetzt hast du gerade gesagt, Mülltonne, aus der Mülltonne essen und die Stürme ausgesessen. Wenn man sich halt so ein Treffen, das Jahrestreffen der amerikanischen Hobos sich vorstellt, dann Hobos denkt man so, naja gut, okay, also vielleicht nicht so ganz Elite, also ne, also nicht so ganz, wie man sich so ein Jahrestreffen so vorstellt. Mhm. Aber wenn man so das Wort nur Jahrestreffen, dann denkt man so eine Convention, Amerika groß und viele Menschen. Und dann sagst du, okay, Dschungel, Mülltonne, Sturm aussetzen. Kannst du mal für die ein sehr visuelles Vorstellung haben, mal ganz genau erklären, wie das so abgespielt ist dort?
Ja, klar, gerne. Also es, wie gesagt, es findet ja in dieser Kleinstadt statt, in Britt, Iowa, und da gibt es ein Gelände, das stellt die Stadt zur Verfügung halt, seit 1900 das Treffen da stattfindet. Es gibt eine große Rasenfläche, auf dem die zentrale Feuerstelle ist, das ist ein Feuer, das brennt 4 Tage lang, das darf nie ausgehen, das Dschungelfeuer, dann gibt's nebendran einen ausrangierten Boxwaggon, wo Leute drin schlafen, also der Boxcar, das ist ja einfach so ein geschlossener Güterwaggon mit so 2 Schiebetüren, das ist so ein ganz ikonischer Ritt der Hobos. Ja, und dann, das ist schon das Lager, das heißt, und darum irgendwie dann schlafen die Leute im Zelt oder einfach unter offenem Himmel am Feuer, und dann gibt's noch einen kleinen Holzpavillon und einen kleinen Schuppen mit 2 Kühlschränken, wo das Essen, das man aus den Mülltonnen gerettet hat, natürlich, wo das da drin ist, ja, und dann gibt's dann jeden Tag gibt's da Essen, und das Gelände ist natürlich auch direkt an den Bahngleisen. Ja, und so sieht das Ganze grob aus, und das Programm beinhaltet eigentlich also sehr viel Musik, Musik und Gedichte, das ist immer groß irgendwie bei den Hobos, über das Leben draußen halt. Dann werden, ja, gedenkt man der Toten, die halt im Jahr gestorben sind, sei es jetzt auf den Gleisen oder neben den Gleisen, die werden dann da auch beerdigt in der Zeremonie. Und dann gibt es einen regen Tauschhandel. Leute tauschen Sachen, das machen die Hobos eigentlich wie in der Wildnis so, man tauscht Sachen und genau, und man bereitet sich auf die Königs- und Königin-Krönung vor, also die Leute müssen da Fragen beantworten und Wahlkampfreden schmieden und genau, und so geht es dann dahin 4 Tage lang.
Cool, das hört sich wer gewinnt, wer ist dann König und Königin geworden?
Ja, in diesem Jahr, wo ich da war, also einer, der sich aufgestellt hat, zum Beispiel, war Grandpa George. Grandpa, dann bedeutet Getreidewaggon, und er liebt halt Getreidewaggons, und das Problem war aber, dass er in seinem Leben eigentlich, er war schon ein bisschen verlebt, er konnte immer nur noch sagen Fuck und Yeah! Also seine Wahlkampfrede hat nicht viel getaugt, er hat sich schon zum 17. Mal aufstellen lassen als König, aber am Ende wurde es Ricardo, ein sehr eloquenter Hobo von 65 Jahren, mit dem ich dann auch unterwegs war auf den Gleisen, und zur Königin wurde gekrönt eine Frau namens Sunrise. Genau.
Sunrise.
Und die haben ein beides sehr gutes, royales Pärchen abgegeben. Der König bekommt dann, also die werden ja durch Applaus gewählt sozusagen, der Anwesenden. Und am Ende bekommen König und Königin eine Aluminiumkrone, die ist ausgeschnitten aus so einer Familienpackung Kaffee.
Ja, geil. Also mal so ein bisschen anderes Jahrestreffen. Nicht im Kongresszentrum des Hiltons,
nee,
sondern so wie andere Jahrestreffen in den USA stattfinden
überhaupt
würden.
Überhaupt nicht. Es ist ein Jahrestreffen der Aussätzigen, ja, der Vagabunden. Und gleichzeitig findet ja in Brit, auch in diesem Ort, findet noch ein Jahrmarkt statt, der eigentlich dazugehört zu diesen Hobo-Tagen. Aber die Welten sind total getrennt. Also von dem Jahrmarkt kommt eigentlich niemand rüber in den Dschungel, weil es dann schon, ich meine, da gab es auch schon Messerstechereien und alles Mögliche. Die Polizei kommt regelmäßig vorbei und der Krankenwagen. Also es kann auch eine raue Angelegenheit sein.
Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Wie kam es letzten Endes dazu, dass du auf den Güterzügen wirklich unterwegs warst? Also das hat sich ja alles als eher problematisch dargestellt, hast du erwähnt. Und jetzt habe ich den Namen, der ist mir jetzt entfallen. Tuck. Der meinte dann so, okay, also jetzt lernst du mal wirklich, was es heißt, ein Hobo zu sein. Musstest du dafür also nur, in Anführungsstrichen, aus dem Müll essen und die Nächte irgendwie im Sturm ausharren? Oder musstest du tatsächlich also noch anderweitig beweisen, dass du das kannst oder dass du irgendwie keinen Scheiß erzählst oder...
Ja, beweisen musste ich es dann nicht mehr. Also das hatte ich dann mit den Hobo-Tagen getan im Prinzip. Das war sozusagen die Schwelle, um überhaupt eingeladen zu werden, das mitzumachen. Und dann ging es schon, darum, irgendwie mir zu zeigen, wie man dieses Leben auf den Gleisen führt, irgendwie, was man machen sollte und was man auf keinen Fall machen sollte. Und irgendwie eine meiner ersten eindrücklichen Erinnerungen davon ist immer noch, also war dann, als wir sind dann nach Minneapolis und sozusagen, das war dann der Beginn der Hobo-Schule und Minneapolis ist ja direkt an der Highline, das ist so eine ganz ikonische Strecke der Hobos halt, es geht dann durch Dakota und Montana halt rüber in den Westen. Und dann sind wir in einen Baumarkt gefahren und ich so, was machen wir denn im Baumarkt, verdammt? Und er meint, ja, im Baumarkt, da gibt's halt gute Ausrüstung und wir gehen halt durch irgendwelche Regale und ich so, okay, Handschuhe vielleicht, also natürlich Handschuhe brauchst du, feste Schuhe und lauter so ein Kram, aber dann bleiben wir irgendwann hängen bei den Gartengeräten, ja. Und Tuck holt halt so einen richtig, richtig schön blank polierten Axtstiel raus und meint so, hier, der ist genau richtig, den kannst du dir dann zwischen Rücken und Rucksack schieben, den sägen wir noch ein bisschen ab und wenn du ein bisschen Blut mal dran kriegst, kein Problem, dann steckst du ihn einfach ins Lagerfeuer.
Okay.
So, und dann weißt du schon Bescheid, was er auf jeden Fall für ein Leben auf den Gleisen geführt hat. Und du weißt halt auch, das ist halt nicht ohne irgendwie, weil du bist ja schon, also den Hobos geht's ja immer um Freiheit. Und diese Freiheit ist aber sehr, sehr radikal. Also du bist ja auch frei im Sinne von frei von Sicherheit. Ja, hast du jetzt nicht irgendwie so, die Güterbahnhöfe sind oft 10 Kilometer außerhalb der Stadt und in die Gegenden, in denen du dich bewegst, sind sehr zwielichtig. Und du bist halt schon sehr exponiert, ja, und kannst die Polizei hilft dir nicht, im Gegenteil, die sieht dich ja eher als Feind an und andere Leute in den USA auf dieser Stufe irgendwie der Gesellschaft sind halt auch vollgepumpt irgendwie mit Drogen, also es ist ganz gut, sich verteidigen zu können und das war zum Beispiel, das war die erste Lektion, die er mir gegeben hat.
Hast du dann auch diese Axtstiel nutzen müssen als Verteidigungsmittel?
Zum Glück nicht, nee. Ich hatte den Axtstiel, er hat $13 gekostet und aber ich musste ihn zum Glück nicht nutzen irgendwie. Es gab Situationen, wo ich ihn gerne genutzt hätte, aber nicht dazu kam, weil die Leute schneller waren irgendwie. Da waren Leute, die uns aus dem Auto raus mit Steinen beworfen haben zum Beispiel oder mit Bierdosen, wenn wir irgendwo an der Straße entlang gelaufen sind zum Güterbahnhof, weil man als jemand, der zu Fuß mit Rucksack unterwegs ist, so wenn du da außerhalb der Ballungszentren bist, jetzt New York oder San Francisco oder sowas, bist du halt Freiwild, ne? Du bist ja auf die absolute Unterschicht ohne Auto, so. Und überall anders, außer in diesem Ballungszentrum, wo du U-Bahn fahren kannst, ist das Auto halt Nummer 1 Transportmittel. Und wenn du keins hast, bist du arm. So, und wenn du arm bist, dann, und noch besser mit Rucksack, dann bist du eigentlich, sehen die Leute schon als Penner und Schmarotzer an, ja.
Was habt ihr noch in diesem Baumarkt dann gekauft?
Na, Handschuhe haben wir gekauft, ist auf jeden Fall ganz wichtig, weil weil halt, ne, das ganze Metall auf so einem Güterzug ist relativ scharfkantig oder auch schmierig, also brauchst schon einen guten Griff. Schuhe, also festes Schuhwerk brauchst du auch, weil der Schotter ziemlich spitz ist. Und du solltest schon auch von dem Zug springen können. Was haben wir noch gekauft? Ein Sechskantschlüssel, weil damit kannst du dir überall Wasser holen, weil die haben oft keinen Hahn oben, also keinen Hahn, sondern der ist halt abgeschraubt und dann ist halt nur noch der Sechskant übrig. Und wenn du diesen Schlüssel dafür hast, kannst du dir überall Wasser holen, weil das ist eine andere wichtige Sache. Du sollst nicht auf den Güterzug steigen, ohne jetzt Wasser und Essen für 3 Tage.
Mhm.
Genau, und das waren so die Sachen, die wir im Baumarkt geholt haben. Und dann haben wir noch ein paar mehr Sachen in Tucks Garage. Irgendwie hat er mir noch mitgegeben, weil eine Sache war auch, so er kommt beim ersten Mal, also als er sich dann entschieden hat, mich unter seine Fittiche zu nehmen, meinte er so, guckt mich so an und meint so, Alter, was ist das für ein Rucksack? Und ich so, ja, was ist mit meinem Rucksack? Und er meinte, ja, der ist feuerrot, damit sieht dich jeder Banner einfach überall. Ja, du brauchst auch gedeckte Farben irgendwie, wenn du auf dem Güterzug unterwegs bist, damit du halt so ein bisschen mit dem ganzen Rost verschmilzt. Ja, also so ein bisschen Flecktarn mögen die natürlich alle, also laufen alle gerne sehr militärisch rum und ist auch praktisch, muss man sagen. Und ich kam da, weißt du, mit meiner europäischen Outdoor-Ausrüstung an, ja, alles in Kanarien irgendwie oder feuerroten Farben, weil das ja alles bei uns für die Berge gemacht ist, damit man dich sieht, wenn du irgendwo
abstürzt,
ja. Und da drüben ist halt genau das Gegenteil. Du willst halt auf keinen Fall gesehen werden.
Und dann hat er dir einen neuen Rucksack oder beziehungsweise einen alten von sich gegeben.
Genau, dann hat er mir einen alten von sich gegeben und noch eine alte, weißt du, eine alte braune Jacke. Und das ist wirklich, da sieht dich dann am Güterzug keiner mehr. Du bist dann halt so verschmilzt halt mit diesen Tönen. Aber ja, ich kam mir danach auch so doof vor, als er das gesagt hat. Ja, da hätte ich auch mal vorher dran denken können. Aber war ganz schön, diesen Gegensatz zu sehen zwischen hier, wie man versucht, sichtbar zu sein im Prinzip. Und da drüben dann versucht man es halt unsichtbar zu sein, weil man ansonsten Probleme bekommt.
Mhm. Und dieser Takt, der hat auch eine Garage gehabt. Also der hat
genau.
Irgendwie so dann, da in diesem Ort, wo dieses Jahrestreffen ist?
Ja.
Oder wo?
Nee, in Minneapolis. Also das
war
nochmal irgendwie ein paar hundert Kilometer weiter. Ja, der hatte sich, Tak war eigentlich, der hatte sich zur Ruhe gesetzt. Der hatte am Ende seines Lebens oder am Ende seines Gleislebens nochmal eine Frau kennengelernt, Jewel, ist auch viermalige Königin der Hobos, hat sich verliebt und die beiden haben geheiratet und eigentlich nur deswegen ist er noch am Leben, sonst wäre er schon längst, also ist ausgenüchtert, ist trocken geworden und während alle seine Kumpel, also seine Posse, mit der er unterwegs war, die waren immer in so einer Gruppe von 5, 6 unterwegs, die sind alle tot. So, also entweder an Drogen gestorben, auf dem Zug gestorben, an sonst irgendwas, Alkohol. Und er lebt dann noch, haben sich da niedergelassen. Und aber halt auch, es ging nicht anders als ein Haus direkt an den Gleisen. Also wirklich, du kannst so hinspucken auf den Güterzug, der da vorbeifährt. Und der sitzt auch jeden Abend, sitzt da so auf dem Stuhl und guckt halt die Güterzüge an. Aber kann inzwischen nicht mehr, weil er sich den Rücken im Knast gebrochen hat. Ja.
Autsch. Ja. Okay, Autsch. Also ist ein krasser Typ.
Er ist ein super krasser Typ, genau. Und der hat mich dann sozusagen in die Hoboschule irgendwie mitgenommen. Es war sehr lehrreich, da irgendwie rumzuhängen. Und wir haben halt eigentlich gewartet auf andere Hobos, weil deren Haus bekannt dafür ist, dass halt das Hobos als Ort benutzen, um halt aufzustocken oder zu rasten, bevor es weiter auf die Gleise geht. Also das Haus kennt auch jeder, ist halt ein Hobo-Haus. Ja, und aber es sind irgendwie keine vorbeigekommen und dann irgendwann meinte Tak so, ach scheiß drauf, komm, ich spring mit dir auf den Güterzug. Und ich so, Alter, was willst du, dein Rücken ist kaputt, du bist seit 10 Jahren nicht mehr im Güterzug gewesen. Und er so, ach, das ist meine Sorge sein. Ja, und dann ist er tatsächlich mit mir auf den Güterzug gesprungen. Und
in Minneapolis dann Richtung Westen.
Genau, Richtung Westen. Und es war echt, es war faszinierend zu sehen, wie dieser Mann, ja, der irgendwie kaum noch laufen konnte, sobald er dann in der Nähe von dem Güterzug war, dann ist er da rumgetanzt wie so eine Ballerina. Ja, da waren dann alle alten Programme, die auf einmal abgelaufen sind, dieses ganze Gelernte. Und der Kerl sah auf einmal 20 Jahre jünger aus. War faszinierend.
Das ist verrückt. Wie muss man sich das denn vorstellen? Also du bist dann da in Minneapolis zum allerersten Mal auf an einen Güterbahnhof gegangen, der mit Sicherheit versperrt ist, mit Gittern und allem, oder ist er frei zugänglich?
Ja, du, das kommt auf den Güterbahnhof an. Also natürlich, je größer, desto versperrter, aber die sind so groß, diese Güterbahnhöfe, dass du immer eine Stelle findest, reinzugehen. Außerdem wissen die meisten Hobos, wo diese Stellen sind. Also es gibt ja auch den sogenannten Crew Change Guide. Das ist so ein Untergrunddokument für Leute, die auf Güterzügen unterwegs sind, für die Hobos. Und da ist jeder Güterbahnhof gelistet in den USA und Kanada. Ich glaube, es sind 1800 insgesamt. Und da steht genau drin, wie du zu dem Bahnhof kommst, wo das Loch im Zaun ist, wo die Wasserstelle ist. Also man kommt immer auf diesen Güterbahnhof. Das geht irgendwie, das geht. Man muss nur wissen, wie. Und wir waren aber nachts, also wir waren ein bisschen außerhalb von Minneapolis, damit man da nicht so viele Probleme hat. Es war, man muss sich das so vorstellen, es war Mitternacht und ich war mit Tuck und Ricardo, also den beiden, zusammen. Und dann kommt der Güterzug irgendwie aus dem Ort rausgedonnert, aus dem Güterbahnhof. Wir standen so ein bisschen außerhalb, weil es war klar, dass der Zug muss raus aus dem Güterbahnhof und hält dann nochmal an, um halt das Personal auf den Führerstand irgendwie zu bringen. So, und dann kannst du es dir so vorstellen, irgendwie, es ist Mitternacht, du stehst irgendwo an den Gleisen, ja, an einem Maisfeld und auf einmal kommt dieser Zug an dir vorbeigedonnert und alles bebt, ja, der ganze Boden bebt, diese Züge sind 2 Kilometer lang, dagegen sind die deutschen Züge, es sind Miniatureisenbahnen. Und Funken fliegen, wenn die Bremsen greifen, der ganze Schotter tanzt im Bett und du stehst da in diesem Windkanal und hast nochmal ganz große Zweifel, was mache ich hier eigentlich?
Das kann ich mir vorstellen. Und wie war das dann? Also der Zug kommt, er wird schneller oder wird langsamer?
Genau, er bremst dann, ja, um halt irgendwie da noch ein Stück draußen zu stehen, damit das Personal raus und rein kann. Und dann hast du halt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht, dann hast du ein paar Minuten, um auf den Zug zu kommen. Und dann musst du in aller Dunkelheit, stiefelst du da durch den Schotter, ja, und das Adrenalin rauscht dir halt klar, die Wirbelsäule rauf und runter. Und dann haben wir nichts gefunden, irgendwie so, die beiden sind vor mir her und es sei stockdunkel, du darfst dann keine Taschenlampe anmachen, bla bla bla. Und hatten auf der Seite dann nichts gefunden vom Zug und dann meinte Ricardo, ja komm, jetzt klettern wir auf die andere Seite. Ich so, oh Gott, auch das noch, ja, in der Dunkelheit auf die andere Seite klettern. Das ist ja schon, also diese Züge sind nicht nur länger, sondern die Waggons sind auch länger, die einzelnen, und sind auch höher. Und du musst dann so eine Leiter hochklettern und dann über so einen schmalen Katzenstieg, irgendwie musst du dann darüber, und ich habe halt schon die ganzen Geschichten gehört, ja, also ich meine, dadurch, dass diese Züge so lang sind, hast du nie eine Ahnung, was eigentlich vorne los ist, ob da jetzt jemand drin ist, und wenn da vorne einmal jemand Gas gibt, dann knallt es den Zug zusammen und du fliegst halt eigentlich in hohem Bogen, irgendwie fliegst du runter, wenn du jetzt keinen festen Griff oder Stand hast, ja, und dann, ich weiß noch, wie ich dann, ich habe diese ganzen Metallstreben so fest umgriffen. Ich habe die, glaube ich, fast zum Schmelzen gebracht. Ja, also mir war so heiß irgendwie bei der ganzen Geschichte. Und dann sind wir auf der anderen Seite runter, immer noch nachts, und dann bist du wieder am Highway, und dann immer, wenn die Polizei durchgefahren, und wir mussten uns halt ins Maisfeld schmeißen. Dann wieder hoch, und irgendwann hatten wir dann so einen Ride gefunden. Ne? Die Hobos nennen das halt Ride. Und das war so ein Getreidewaggon, und der hat dann hinten hatte der so 2 Löcher, und in die konntest du reinkrabbeln. Ja, und in diesem Loch war dann Platz genug, also für einen einzelnen Kerl. Und dann haben wir uns da rein versteckt und gewartet, bis der Zug losgefahren ist.
Okay, und dann liegst du da oder sitzt da in diesem Loch?
Mhm, du liegst, genau, du kannst aber auch sitzen, also du kannst dich so fast aufrichten sogar drin. Es ist sehr interessant, diese Bauweise von den, anscheinend um Stahl zu sparen, irgendwie in dieser Konstruktion. Sowas gibt's in Deutschland überhaupt nicht. In Deutschland ist alles so scheiß effizient gebaut, ich gucke mir das ja immer an. Kein Platz irgendwie, also in den seltensten Fällen. Genau, du kannst dich eigentlich, also kannst dich so ein bisschen hinlegen mit angewinkelten Beinen, du kannst dich irgendwie aufsitzen im Schneidersitz, das geht, und bist halt auf Stahl, ne? Der Stahl kühlt aus irgendwann und es wird kalt, aber du hast ja deinen Schlafsack dabei und dann liegst du da drin und rauchst Zigaretten und guckst aus dem Loch raus auf den Sternenhimmel und wartest, dass der Zug losfährt. Und dann aber steht der Zug noch 3 Stunden, ja, und du liegst in diesem scheiß Loch und denkst dir, Mann, wann geht's denn endlich los? Jetzt schlafe ich aber langsam ein. Naja, und irgendwann tut's dann einen Riesenknall, nachdem du halt hörst, also die Hobos, so ein Signal, dass der Zug jetzt gleich losfährt, ist halt, du hörst die Bremsen, wie die halt Druckluft drauf bekommen. Die funktionieren ja mit Druckluftbremsen und dann zischt es so durch den Zug, so und geht halt durch die ganzen Schläuche so, und dann weißt du, okay, jetzt ist Luft drauf, das heißt, die testen die Bremsen, jetzt kommt der Bremstest. So, und dann irgendwann kommt halt die Abfahrtssirene. 2-mal für Abfahrt, und das ist ja auch so wie so ein Schiffshorn. Und das ist einfach für die Hobos, das ist schon seit der Ewigkeiten so ein Lied von Aufbruch und Freiheit. Und dann zieht der Zug an und da macht es erstmal einen gewaltigen Knall und du denkst schon, du bist halb tot.
Ja, weil dann natürlich diese ganzen Waggons irgendwie langgezogen werden, oder?
Genau, also du musst ja 2 Kilometer, also es sind ja 100 Waggons fast, ne, auf 2 Kilometern, und die müssen dann alle gezogen werden, und das kracht, also das ist ein Lärm, das ist echt ein herrliches Donnerwetter. Und am Anfang, wenn du das noch nie gehört hast und du liegst dann auch noch in so einem Loch, wo alles verstärkt wird, das halt ist so ein bisschen so wie so eine postindustrielle Fantasie à la Mad Max.
Und die anderen 2, die waren dann mit dir in diesem Loch drin, oder die hatten dann ihr eigenes Loch?
Nee, jeder hat sein eigenes Loch. Also Ricardo war direkt mir gegenüber im gleichen Waggon, und dann aber Tuck war im nächsten Waggon hinter uns. So, ich konnte von meinem Loch direkt irgendwie in sein Loch gucken, und sobald der Kerl in seinem Loch lag, hat er geschnarcht wie sonst irgendwas, ja. War ganz lustig, ja.
Krass, also das heißt, also du hast dann quasi Kontakt zu Ricardo gehabt, aber zu Tuck hast du dann 3 Tage lang keinen Kontakt gehabt.
Ach so, doch. Also, aber ich meine, das ist halt, ist ja, du siehst ihn ja, das ist ja, du hast ja Sichtkontakt, der ist ja, 2 Meter sind das oder sowas.
Okay, also auf dem anderen Waggon gegenüber.
Kontakt ist ja eh so ein bisschen überbewertet dann, weil wenn das Ding erstmal unterwegs ist, dann musst du halt tierisch schreien, ne? Das kannst du nicht so lang machen, um dich zu unterhalten, also da wird dir schnell deine Stimme heiser, ja.
Ja, und okay, also das dauert, du hast ja gesagt, das dauert 3 Stunden, bis der losfährt. Also ich hätte mir kurz vorgestellt, dass vielleicht oder vielleicht habe ich mal in einem Film gesehen, dass so Hobos dann vielleicht hinter einem fahrenden Zug rennen, um aufzusteigen, aber das ist eher nicht der Fall.
Doch, das gibt's alles irgendwie. Das war jetzt nur einfach, in diesem Falle war das halt so. Also du weißt halt nie, was der Zug macht irgendwie. Das ist halt so ein Fakt, den die Hobos liebevoll akzeptieren, ja. Mal steht er rum, dann fährt er, also es gibt ja eigentlich keine Fahrpläne, und die Leute machen, was sie wollen, und mal muss er halt auf den Fahrenden aufspringen, mal nicht, mal steht er, mal denkst du, er fährt jetzt sofort los, und dann steht er noch 4 Stunden rum, ja. Denkst du, ja, super, wofür haben wir uns da so bald?
Also Eile darfst du nie haben, und man darf auch nichts erwarten.
Ja, genau, so ungefähr.
Aber das war ja für dich ja dann eigentlich ein ganz guter Start, oder?
Ja.
Das war doch recht sanft.
Das war auf jeden Fall, das war super sanft. Und es war auch eigentlich total gut. Also ich meine, es war ja auch schon eine recht schmutzige Fahrt, muss man sagen. Also was in so einem Loch, da sammelt sich ja einiges an Schmutz an. Und es ist halt laut, dadurch, dass du komplett von Metall irgendwie umgeben bist. Und es ist nicht einfach, da wieder rauszukommen aus diesem Loch. Das muss man noch dazu sagen. Ist zwar schön, wenn man in diesem Loch drin ist, aber rauszukommen ist eine andere Sache, weil musst du ja deinen Rucksack rausbuxieren aus dem Loch und nach links dann irgendwie aufs Gleisbett schmeißen, weil halt vor dem Loch direkt ist keine Plattform. Ja, das heißt, wenn du da dich irgendwie du ziehst dich halt raus wie aus so einem U-Boot-Loch und musst dir vorstellen, dass unter dir dann aber Wasser ist, ja. Nur dann, da ist unter dir das Gleisbett, so. Das kann relativ übel ausgehen. Also, es war schon, erforderte meine ganze Konzentration. Und, du kannst dich aber steigern natürlich so in den Waggons, die du fährst. Also, es gibt wesentlich bequemere Waggons, und genau, der erste war, ja, es war eine ziemlich schmutzige Angelegenheit, und dann wurde es immer besser.
Wie lange warst du in der, mit diesem Zug unterwegs?
Ach, da waren wir, was waren wir da unterwegs? Da waren wir 8 Stunden oder sowas unterwegs mit dem Zug, genau. Da war eine wunderschöne Strecke unten am Minnesota River. Und du fährst halt, und du kannst irgendwie sofort verstehen, was die Hobos daran so anzieht, weil die lieben ja alle irgendwie auch diese Landschaften, durch die sie fahren. Das ist bei denen so ein konstituierendes Element, halt eins auch mit dem Land zu sein. Und du fährst an diesem Fluss entlang, es ist Sonnenaufgang und kein Auto weit und breit, weil halt die Straße ganz woanders verläuft und Vogelschwärme fliegen da über den Fluss, Nebel steigt auf. Und das ist irgendwie eine ganz, ganz faszinierende Kombination aus Industrie und Natur, ja.
Weißt du noch, wie viele Kilometer du dann damals auf dieser kompletten Reise in Güterzug hingelegt hast?
Oh, ich glaube, es waren fast 10.000, ja.
Das ist verrückt.
Ja, aber das geht ja auch schnell in den USA, muss man sagen.
Ja, ja, natürlich, ja. Natürlich. Aber ich meine, das ist an Strecke gesehen einfach verdammt viel, ja. Was du dann gefahren bist. Was kam noch so nennenswert, beziehungsweise was hast du so krass erlebt auf diesen Güterzügen? Also hast du auch solche Geschichten gehabt, wie ich gerade erwähnt hatte, dass du auf den fahrenden Zug aufspringen musstest?
Ja, aber jetzt, das war jetzt auch kein großes Drama, ehrlich gesagt. Also du musst halt unterscheiden, es gibt so eine Faustregel, wenn man die Bolzen an den Rädern nicht mehr zählen kann, dann ist der Zug zu schnell.
Okay.
Und wenn du sie noch zählen kannst, dann geht das eigentlich ganz okay. Du musst halt irgendwie schnell deinen Ritt sozusagen ausmachen, wo du rauf willst, und dann rennst du halt parallel neben dem Zug her, greifst dir halt mit der einen Hand die Leiter, dann mit der zweiten, dann der erste Fuß, und genau, und dann kommt am Ende der vierte. Und das solltest du aber. Für den Anfang ist es anspruchsvoll irgendwie. Das sollte man erst später machen, wenn man Erfahrung hat. Beziehungsweise ich will hier überhaupt niemand ermuntern, das zu machen. Das ist gefährlich und illegal.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das wollen wir auf gar keinen Fall bei Off-Time. was wollte ich jetzt eigentlich fragen?
Ich weiß auch nicht.
Ja, jetzt ist mein Ding weg. Kommt bestimmt gleich wieder. Aber ich meine, wir haben ja vorhin schon mal gesprochen über die Legalität dieser Geschichte. Ja. Polizei sieht euch als Feinde. Gab es da irgendwelche Zwischenfälle?
Ja, Zwischenfälle gibt's immer, und hat man auch keinen Bock drauf. Ich war auch dann, als ich dann mit dem anderen Hobo unterwegs war, mit dem ich eigentlich die längste Zeit verbracht habe, Shoestring. Das war auch so ein ganz, ganz, ganz spezieller Charakter und so ein Menschen, den man ganz, ganz selten im Leben irgendwie trifft oder das Glück hat zu treffen. Und wir waren da in Louisiana, in Shreveport unten war das mal auch, sind wir nachts auf den Güterbahnhof, auf das Gelände, und dann waren wir schon, es war alles eingezäunt, und dann irgendwo so Arbeitercontainer stand noch rum, und er meinte, jetzt steig über den Zaun, und ich so, was willst du mich verarschen, da ist Licht an, ich habe keinen Bock erwischt zu werden, weil als Ausländer kannst du halt auch ausgewiesen werden, ne, wenn du erwischt wirst. Und und das war dann alles ganz cool. Er meinte, ach ja, ist alles halb so wild, das ist ein großer Güterbahnhof, da sieht uns keiner, und es ist mitten in der Nacht, und zack, hatten wir die Taschenlampe im Gesicht. Da ist mir das Herz schon in die Hose gerutscht, weil ich hatte überhaupt keinen Bock, ausgewiesen zu werden, weil das kann ja auch enden in 10 Jahre Einreiseverbot. Naja, und dann stand auf einmal so ein Eisenbahnarbeiter direkt vor uns, mitten in der Nacht, irgendwie Mitternacht war das oder 1 Uhr morgens, meint halt, was wollen wir hier? Und und dann bin ich in Gedanken schon mal alle Probleme durchgegangen, die ich jetzt irgendwie bekommen könnte. Und dann, während ich das so denke, dann leuchtet der Kerl so mit der Taschenlampe in das Gesicht von Shoestring und meint so, hey, ich kenne dich doch, du bist doch Shoestring. Wir haben alle deine Videos gesehen. Und dann haben sie die ganzen Eisenbahnarbeiter bei dieser bestimmten Eisenbahngesellschaft waren Fans von Shoestring, weil Shoestring halt immer Videos irgendwie auf seine Facebook-Seite stellt. Also der filmt immer mit seinem Handy halt die Strecken, die er fährt. Und die Eisenbahnarbeiter, die gucken sich das alles an am Computer, und das fand ich einfach großartig. Und
ach, wie geil.
Ja, es war total lustig halt. Aber Shoestring ist halt auch eine Legende. Der macht das seit 25 Jahren und hat sehr viele Fans. Total der Kauz, aber irgendwie im ganzen Land kennen ihn Leute, sogar bei der Eisenbahn, und der Kerl war dann super netter Arbeiter und hat gemeint, ah, verdammt, wir sind alle große Fans von deinen Videos, wir wünschen, wir könnten auch mal auf dem Güterzug mitfahren, und hat uns dann Wasser gegeben und uns gesagt, irgendwie, wo unser Zug abfährt am nächsten Tag, auf welchem Gleis in unserem.
Der und der Zug, der transportiert Matratzen. Da könnt ihr schön liegen.
ja, so weit geht's doch nicht, ja. Aber ja, das war super, super interessant zu sehen irgendwie. Und er hatte oft, bei den Arbeitern ist es halt, ist es oft so, dass die Arbeiter, die haben überhaupt nichts gegen Hobos, solange du nicht irgendwie besoffen da rumturnst. Dann ist halt eine andere Sache. Wenn du jetzt irgendwie da besoffen durch den Güterbahnhof fällst und was, ne, das heißt ja, du machst wahrscheinlich bald Ärger. Entweder machst du irgendwas kaputt oder du bringst dich irgendwie um auf dem Zug, und das heißt halt auch Ärger. Und dann wird die Operation verlangsamt, was auch immer. Aber wenn du halt irgendwie da nüchtern auftrittst und respektvoll und auch noch so Fans hast wie Shoestring, dann helfen dir die Arbeiter gerne, weil die werden auch oft schlecht behandelt von den Eisenbahngesellschaften, immer weniger Pause und weniger Gehalt und so. Und das ist schon faszinierend. Also ich habe sogar mit einem irgendwie, die Geschichte von einem hat mir auch wahnsinnig zum Lachen gebracht. Der war Zugführer, also tatsächlich Zugführer bei, ich glaube, United Pacific, und hat eines Tages so eine Bande von Hobos getroffen an seinem freien Tag, und die meinten so, hier, fahr doch mit uns mal mit auf dem Güterzug, mal andere Perspektive. Und er sagt, nix, kann ich doch nicht machen, ich arbeite hier bei UP. Und die war, komm, einmal. Und irgendwann hat er sich erweichen lassen, und dann hat er echt am nächsten Tag seinen Job gekündigt und war danach 7 Jahre als Hobo unterwegs.
Krass. Ja.
Ja, daraus kann man halt, ich denke schon, dass aus so Geschichten irgendwie klar wird, dass es halt eben nicht nur so ein Obdachlosenleben ist, sondern dass da auch einfach sehr viel Romantik einfach drin steckt, ja, und ein großes Gefühl der Freiheit, sonst würden die Leute da nicht irgendwie so radikal ihren Job kündigen und das dann sich entscheiden, das einfach zu machen, wobei es ja, ne, sehr anstrengend irgendwie bleibt, aber das schenkt dir da draußen wirklich ein Gefühl von Freiheit, das ich bis jetzt mit wenig anderen Transportmitteln kennengelernt habe, ja.
Ja, ich meine, du bist ja einfach location unabhängig, ja. Und du kannst tun und machen, was du möchtest, du kannst fahren, wann du willst, du kannst bleiben, wenn du möchtest. Am Ende stimmt das halt. Also
genau, das ist ja.
Und du hast keine Kosten.
Ja, genau, du hast auch sehr wenig
Kosten. Weil am Ende wäre ein Auto wäre wahrscheinlich das nächstbeste, aber das kostet.
Das stimmt. Das ist das nächstbeste, das kostet halt ein bisschen mehr, genau. Und auf dem Güterzug. Dadurch, auf dem Güterzug kriegst du halt auch noch einfach auch dieses Gefühl für in Amerika, wie es halt mal war, ja, weil du da immer noch durch sehr viele Gegenden kommst, die halt menschenleer sind. Also die gibt's ja da drüben immer noch. So, wenn du da rumfährst in und du kannst dich da wunderbar in die Anonymität begeben. Also wenn du jetzt so durch Staaten fährst wie Wyoming oder Montana, also du musst dir ja mal vorstellen, die sind fast so groß wie Deutschland und da leben 500.000 Einwohner.
Ja. Also nee, das kann man sich als Deutscher, glaube ich, nicht vorstellen, weil Deutschland ist ja eins dieser Länder, die ja einfach sowas von zugebaut sind, wo Natur recht wenig Chancen hat, wo du einfach immer irgendwie unter Menschen.
Immer. Ich meine, selbst in der verlassensten Ecke irgendwie wachst du morgens auf und kommt jemand und führt seinen Hund Gassi.
Ja, genau. Und das hast du halt in also da jetzt mittlerer Westen da oben auch, das ist einfach menschenleer.
Ja, das ist,
und es gibt viele, viele Länder, die noch so sind, zum Glück.
Genau, und gleichzeitig hast du da oben alte, also da hast du ja auch eine Landschaft, die einfach fantastisch ist irgendwie. Das ist echt einfach grandios, und die Hobos sagen auch immer, dass es halt da im Westen, dass da halt, dass es Landschaften sind, die kranke Seelen heilen können, ja, und so ist es auch. Und das spürt man da irgendwie ganz stark, und da merkt man dann auch, warum so viele Leute sich da zu diesem Lebensstil hingezogen fühlen, ja, die keinen Bock haben auf die Gesellschaft und diesen Ameisenhaufen von Menschen und wo es immer nur um Erfolg geht. Und dann hast du irgendwie eine ganz große Bandbreite auch an Menschen, die das machen. Also ich meine, so in den 70ern waren es halt die Vietnam-Veteranen, ne, irgendwie die zurückgekommen sind aus dem Dschungel in Vietnam und da gekämpft haben für, keine Ahnung, wussten sie auch nicht mehr, und dann kommen sie zurück und haben nicht mehr reingepasst einfach, ja, wieder ans normale 9-to-5 und sind halt auf die Gleise, ja. Heute hast du da auch natürlich die Irak-Veteranen, Afghanistan-Veteranen, Aber du hast durch die Bank weg, hast du so viele verschiedene, das ist sehr interessant zu sehen. Also du hast Leute von, die ihr gutes bürgerliches Leben hinter sich gelassen haben, die aus gutem Haus gekommen sind, Leute, die es aus reiner Abenteuerlust gemacht haben, Leute aus der Unterschied, Leute, die vom Gesetz flüchten, vom Waisenhaus geflüchtet sind, vom Gürtel zu Hause, was auch immer, irgendwie ist für alle, was sie alle eint, ist, dass sie alle wussten, irgendwie da draußen ist so ein Leben, wo ich mich frei bewegen kann und wo mir keiner was kann, ja.
Und du hast einerseits natürlich diese absolute Freiheit, genau was du gerade gesagt hast, so kann niemand was, aber ist diese Freiheit auch nicht mit Einsamkeit verbunden?
Ja, vielleicht für mich jetzt eher nicht, weil das ja dann doch mit irgendwie fast 4 Monaten da drüben irgendwie überschaubar. Für Hobos, ja, du, also ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil der eine sucht natürlich Einsamkeit, der andere nicht. Zum Beispiel Shoestring war ein ganz großer Fan der Einsamkeit irgendwie. Der wollte auch immer, immer wenn Vollmond war, dann wurde er ganz melancholisch, weil er dachte, er würde so gern mal auf dem Mond spazieren. Es müsste so friedlich da sein und so still. Also Menschen, so große Menschenmassen mochte er überhaupt nicht so. Ich glaube, die Einsamkeit geht eher so, worauf du hinaus willst. Ist halt schwierig für Beziehungen natürlich. Für Liebesbeziehungen und so, dann, das ist ja wirklich eine ganz, ganz andere Frage. Das ist in der Tat irgendwie auch ein spannendes Thema, ja, weil das dann auf den Gleisen irgendwie zu machen hat ja einen sehr flüchtigen Charakter und da geht es den Leuten dann schon. Also, so Shoestring zum Beispiel, für ihn war schon irgendwie, da hat schon öfter von der Familie geträumt, aber war sich irgendwie so gleichzeitig darüber bewusst, dass er damit auch nicht umgehen könnte auf lange Zeit irgendwie, dass es ein schöner Traum ist, aber dass irgendwie dieses Schiff für ihn schon lange davon gesegelt ist.
Ja. Ich stelle mir auch nur vor, wenn du halt so auch viel irgendwie alleine auch unterwegs bist oder bist du das meistens auch
alleine? Ja, das kommt also auf den Typen drauf an. Also ich glaube, die meisten sind tatsächlich mit mehreren unterwegs. Also das Einzelgängertum ist da jetzt relativ wie sagt man, das ist nicht der Regelfall, weil als Einzelgänger bist du ja super exponiert, ne? Das ist schon ganz schön gefährlich. Deswegen sind die meisten Hobos eigentlich.
Die Gefahr kommt aber dann von der Eisenbahn oder von diesem Zug anderen Menschen, die dich als Unterschicht sehen und dir dann irgendwas wollen.
Letzteres, genau. Und also zum Beispiel ein Freund von mir, Frog, den hatte ich auch in Brit kennengelernt. Und der war auch öfter alleine unterwegs und dann lag er im Dschungel in South Dakota. Also der Dschungel ist ja einfach ein Lager an den Gleisen irgendwo. Und lag da im Dschungel und dann irgendwo sind dann mal aus dem nächsten Ort sind 4 Jugendliche irgendwie aufgetaucht mit Baseballschlägern und haben ihn einfach mal so irgendwie zum Spaß fertig gemacht und zwar so, dass man ihm am Ende das Bein abnehmen musste. Da lag er dann irgendwie im Dschungel direkt neben den Gleisen und konnte nicht mehr laufen und musste sich dann an die Gleise ziehen irgendwie und einen Güterzug anhalten, damit überhaupt eine Ambulanz irgendwann gekommen ist. Ja.
Krass, ne?
Ja.
Und wird sowas dann geahndet? Weiß man dann, wer das war?
Das wird sicherlich nicht geahndet. Also die Polizei sieht es als, mein Gott, diese Leute haben keine Lobby. Weißt du, da schreit niemand rum. Für die Polizei sind es Penner. Und es hat auch ganz lang gedauert in den... Also die Polizei hat es zum Beispiel in seinem Fall, hatte die Polizei das deklariert als ein Verbrechen unter Obdachlosen. So, die haben ihm überhaupt gar nicht geglaubt, dass das irgendwelche Teenager waren mit Baseballschlägern. So, und jetzt gab es einen anderen Fall in den 80ern, da gab es einen Serienmörder auf den Gleisen und der sitzt heute irgendwo, wo sitzt er denn? In Oregon, glaube ich, für 37 Hobos, die er umgebracht hat. Und da hat man, ich glaube, 10 Jahre gebraucht, um da überhaupt mal in die Nähe einer Ermittlung zu kommen, weil man sich die meiste Zeit gedacht hat, also es hat dann nur irgendwie jemand ermittelt, weil er sich das auf sich genommen hat. Alle anderen hatten eher gesagt, Es sind Verbrechen unter Obdachlosen. Was sollen wir uns damit beschäftigen? Je weniger, desto besser. Also.
Ja, das ist total verrückt. Und das ist natürlich halt auch irgendwie wahrscheinlich auch so die Angst, die halt so ein ständiger Begleiter ist, oder?
Ja.
Vor solchen Menschen und vor solchen Situationen.
Auf jeden Fall. Also du willst halt immer vorsichtig sein. Für mich war das auch immer so, ich, der es halt nicht so kennt, wo ich mich auch generell eigentlich überall sicher. Sehr interessant. Also genau jetzt, wo ich darüber irgendwie nachdenke, so, ich meine, ich bin ja auch schon irgendwie sehr viel durch die Welt gereist und es gab aber echt eigentlich kaum ein Land, in dem ich mich so unsicher gefühlt habe wie in den USA. Also bei dieser Reise, weißt du, wenn du so exponiert bist, dann ist die USA echt schon ein gefährliches Land und vor allem auch diese Stadtteile, wo du dann durchkommst irgendwie in dieser Art von Leben, weil du nicht mit dem Auto irgendwo in den guten Vierteln unterwegs bist, wo es ganz schön zur Sache geht und wo Leute auch, genau, ich meine, die haben Schusswaffen, die haben allerlei Waffen. In Memphis bin ich in eine Schießerei geraten und sowas, das gibt dir alles dann irgendwie schon zu denken. Und dennoch war ich dann immer noch, als wir im Westen waren, irgendwo unterwegs, habe ich auch dann immer gesagt, ach, hier ist so ein guter Platz zum Schlafen. Und dann, Shoestring hat dann immer noch 2 Stunden weitergesucht, bis er sich wirklich sicher war, dass da niemand dich irgendwie an diesem Ort überraschen kann, um dir halt nachts den Schädel einzuschlagen.
Das ist verrückt. Weil das würde man einfach überhaupt nicht erwarten von Hobos, von Leuten, die rumziehen, dass sie dann eigentlich, also diese Freiheit, ist das dann noch frei?
Ja, das ist halt, es ist frei, aber es ist halt, das ist der Tausch gegen Sicherheit, ne? Irgendwie so, ich finde, beides kann man irgendwie
also
gar
du
nicht
gibst, haben. Du gibst Sicherheit auf und erlangst
genau,
Freiheit.
Genau, aber diese Freiheit, das vergisst man ja heute. Ich meine, nur so in der deutschen Gesellschaft weiß man ja eh überhaupt nicht mehr, was Freiheit ist. Irgendwie, da sagt ihr ja nur noch irgendwie, sagt ihr nur noch O2 und alle möglichen Werbeträger, was Freiheit ist, nämlich kein Datenvolumen, ja, da könnt ihr ja schon immer kotzen, wenn ich das sehe. Und also dieser Begriff wird komplett ad absurdum geführt und einfach nur Freiheit, bla bla bla. Also weiß hier einfach keiner mehr, was das ist, weil ich meine, Freiheit ist immer eine Sache, die muss man sich nehmen, die wird einem nie gegeben, ja. Und
das ist gut. Ja. Das stimmt, so. Genau, absolut.
Und du erkennst erst, was es ist, so wenn du es dir versuchst, nämlich zu nehmen. Also kann dir jeder erzählen, dass wir in einer freien Gesellschaft irgendwie hier leben in Deutschland. Aber versuch's dir mal zu nehmen, so richtig. Und dann siehst du nämlich, was passiert mit der Krankenkasse und alles anderem und dies und wie du Probleme hast mit dem Amt und sowas. Ratzfatz, siehst du das Ganze ein bisschen anders. Und da drüben ist es halt so, dass diese Freiheit eher so bei den Hobos so ein Motiv ist, so eine Freiheit, wie man es auch aus dem Wilden Westen kannte, weißt du, so kein verdammtes Gesetz, aber auf der anderen Seite auch kein verdammtes Gesetz, irgendwie so, weißt du, keine Sicherheit, also es kann einfach, du bist auf dich alleine gestellt und es kann halt übel ausgehen. Aber dafür, genau, dafür zahlst du keine Steuern. Da zahlst keine Steuern irgendwie, hast jetzt, wirst nicht kontrolliert von irgendeinem Amt bei der Einwohnerkontrolle oder sonst irgendwas. Also du musst auch, das hat einen Preis, diese Freiheit irgendwie. Und der Preis kann ziemlich hoch sein.
Ja, am Ende kostet er das Leben. Du hast Schießerei erwähnt. Genau. Das ist eine ziemlich krasse Geschichte, in der du verwickelt warst. Hast du noch krassere Dinge erlebt?
Noch krasser als die Schießerei.
Stichwort Tod. Also ist irgendwer auf deiner Tour irgendwie vielleicht vom Zug gefallen oder sonstiges?
Also jetzt nicht vor meinen Augen irgendwie, Gott sei Dank, aber Leute, mit denen ich zu tun hatte, auf jeden Fall. Also es gab einen, Jim Stobie hieß der, der war ziemlich bekannt für seine Videos, die er auf YouTube gemacht hat. Und mit dem wollte ich auch, also der war wirklich ein super, super Hobo, also auch sehr, sehr eloquent, irgendwie klug, wusste, was er da macht und mit dem hatte ich dann Kontakt aufgenommen und wollte mit dem fahren und dann kam irgendwie Shoestring dazwischen, war ich mit ihm erstmal unterwegs und dann das nächste, was ich von Stobie gehört habe, war echt 4 Wochen später, dass er halt tot ist, so. Und also auf jeden Fall 3-4 Leute, während ich da war, sind da irgendwie dabei gestorben, irgendwie zum Glück nicht vor meinen Augen, aber dann war es immer so, also gerade die Strecke irgendwie, wo wir drüber wollten, war halt brenzlig oder heiß, weil jemand sich irgendwie besoffen irgendwie unter die Räder gekommen ist und dann ist dann immer viel Polizei bei Tack irgendwie kam der Nachbar vorbei und meinte, aha, ihr wollt also auf Güterzüge springen, so, ja, ja, und dann meinte er, ja, mein Junge ist letzte Woche, wollte er mit dem Güterzug zur Schule fahren, einfach kleines Abenteuer und ist dabei draufgegangen, so.
Ja,
also es ist gefährlich irgendwie, natürlich kann man sich vorstellen, es ist eine gigantische Maschine, die hat keinen Respekt vor menschlichen Extremitäten. Und wenn man sich mal die Zahlen anguckt, so als die große Zahl der Hobos war, ne, so die große Welle um die vorletzte Jahrhundertwende, da waren ja, also in der Zeit bis nach der großen Depression gab es da ja mehrere Millionen. Und da waren echt die Zahlen im Jahr, das war der Wahnsinn. Da gab es 2000 Tote pro Jahr plus 2000 Verletzte, nur auf den Gleisen. Heute sind es natürlich irgendwie weniger, weil die generelle Zahl irgendwie weniger geworden ist, aber trotzdem jeder Tote, von dem du hörst, nimmt dich halt mit, ja, weil natürlich in deinem Kopf ist es so, dass du, wenn du dich so vorbereitest auf so eine Reise, dann denkst du dir auch, dann gehen dir verschiedene Szenarien durch den Kopf und du denkst dir, ja, so eine kleine Verletzung, damit könnte ich umgehen, ist nicht schlimm, kleine Kriegsverletzung, irgendwie einen Finger verlieren oder sonst irgendwas und aber du hoffst natürlich, dass es halt nichts Schlimmeres ist, wie ein Arm oder ein Bein oder dass du gleich tot bist. Und ja, mir ist da zum Glück nichts passiert, aber Shoestring, mit dem ich dann so, ich meine, der Shoestring war 25 Jahre unterwegs auf den Gleisen, ihm ist nichts passiert und dann zwei Wochen, nachdem wir uns getrennt haben, ist er vom Zug gefallen und hat zwei Finger verloren unter dem Rad.
Ach, fuck. Ja. Aber halt zum Glück halt in dem Fall dann nur zwei Finger und nicht ein ganzer Arm oder halt einmal quer durch. Ne?
Aber mitten in der Nacht, das musst du dir ja auch mal vorstellen, irgendwie. Irgendwo in Kansas war das und er kommt irgendwo morgens, nachts um eins oder um zwei ist er in Kansas angekommen und hat anscheinend irgendwie, war ein bisschen irgendwie verpennt und hat den Absprung falsch kalkuliert und ist dann, anstatt nach vorne zu fallen, also von den Gleisen weg, ist er halt nach hinten gefallen, ja, und dann geht dein Arm ja automatisch nach hinten, sozusagen, also instinktiv, um dich irgendwie abzustützen von irgendwas und ist natürlich dann unter das Rad gekommen. Und dann liegst du da nachts irgendwo und zwei Finger sind einfach weg.
Ich versuche es mir gerade vorzustellen und mir wird schlecht dabei. Was macht man denn in der Situation? Was hat denn ein Shoestring in der Situation gemacht?
Nachdem er vor Schmerzen geschrien hat, hat er tatsächlich irgendwann geschafft, die Ambulanz anzurufen mit seinem Telefon. Also ist noch anscheinend doch cool genug geblieben und hat genug Adrenalin gehabt, hat die Ambulanz gerufen und die sind da raus zu diesem Güterbahnhof gefahren und es muss ewig gedauert haben halt. Und dann haben sie ihn ins Veteranenhospital gebracht. Also er ist ja, war ja Armeeveteran. Und da haben sie ihn dann verarztet. Also musste er notoperiert werden und alles. So den Daumen haben sie gerettet. Oder wie war das? Also den dritten Finger haben sie gerettet. Also er hat Bilder aus dem Krankenhaus gepostet. Er ist ja ein ganz großes Facebook-Opfer, Shoestring. Das war echt die Klaue des Todes. Naja, und das amerikanische Gesundheitssystem ist ja so, dass du kannst ja jetzt nicht wochenlang im Krankenhaus liegen. Ja, die haben das irgendwie, haben die das operiert und dann haben die den da wieder rausbuxiert. Und haben ihm gesagt, er soll mal hier in die nächste Obdachlosenunterkunft und sich da auskurieren. Aber das macht natürlich kein Hobo. Das ist ja unter deren Niveau sozusagen. Und und dann sah es so aus, als würde er, dann wollte er sich niederlassen. Meinte, er kann ja jetzt mit dieser Klaue kann er keine Güterzüge mehr fahren. Ja.
Ja, das ist krass. Also ich versuche es mir gerade nur vorzustellen. Und das ist einfach schon echt eine sehr verrückte Geschichte. Aber dann ist es ja gut, dass dir nichts passiert ist, nichts Grobes und dass du eigentlich mit der Gesundheit schon davon gekommen bist und dass alles gut gegangen ist. 4 Monate warst du unterwegs. Und wenn du diese ganze, du hast ja ein Buch geschrieben, was erhältlich ist überall. Und was hast du so mitgenommen? Was hast du gelernt aus dieser Reise?
Ja, was habe ich gelernt? Einiges. Also mich hat's ja irgendwie dazu gebracht, also die Die Hobos waren ja zum einen irgendwie, also sind ja alle, was sie alle eins sind, sind sehr antimaterialistisch eingestellt und sehr anti-Regierung, ja. Also die zeigen eigentlich jedweder Form der Regierung den Mittelfinger und weil sich denken, so, es sind alles Clowns da oben. Interessanterweise dachte ich auch, dass es vielleicht unter Trump anders ist, aber die fühlen sich ja nicht abgehängt, die Hobos. Das sind nicht die Abgehängten, sondern die haben sich halt selber irgendwie dieses Leben ausgesucht, weil sie halt auf das andere keinen Bock haben. Und für die ist halt Trump auch ein Clown. Und also dieser Individualismus und die Selbstbestimmung hat mir natürlich sehr gut irgendwie gefallen bei denen und dieser Stolz, mit dem sie diesen Lebensstil führen und auch dieses Radikale davon, also eben worüber wir gesprochen haben, dass halt Freiheit seinen Preis hat eben. Na, du kannst ja nicht die ganze Zeit denken, dass Freiheit als irgend so ein romantisches Konzept, sondern es ist eher dann wie so eine Achterbahn und man muss sich das aber halt nehmen irgendwie und dann musst du bereit sein, den Preis irgendwie zu zahlen. Und wenn nicht, dann musst du halt irgendwie in deinem Kokon aus Sicherheit und Bequemlichkeit bleiben und irgendwie 1000 Versicherungen für Fälle, die nie eintreten. Und als ich dann zurückgekommen bin aus den USA, hatten mich die Hobos irgendwie insofern inspiriert, dass ich dann auch, ich habe meine Wohnung gekündigt, alles verkauft und bin dann mit meiner Freundin in ein Auto gezogen.
Das ist auch ein tolles Leben an Freiheit. Also und das, ich finde, es ist toll, dass dann so eine Geschichte halt auch so inspiriert und dass du jetzt dann den Weg für dich so gefunden hast, was Freiheit vielleicht für dich bedeuten könnte.
Ja, absolut. Also man muss sie halt suchen irgendwie so. Es find's so lustig, dass halt.
Das ist ein gutes Stichwort, was du sagst, dass man suchen muss, weil die meisten Leute darauf warten, dass die Freiheit sie findet. Und das ist halt eben nicht der Fall. Das ist Tagträumerei und das wird nie eintreten. Man muss halt schon die eigenen Schritte einleiten, damit.
Ja. Ja, genau. Und man kriegt dann auch, also wir haben total viel Feuer bekommen irgendwie für diese Entscheidung. Irgendwie, das war sehr interessant. Und da weiß man eigentlich, dass man auf irgendwas gestoßen ist. So, also manche Leute haben mir dann geschrieben, dass es halt so eine First World Fantasy of Freiheit ist, was wir machen. Ja, also auch der englisch-deutsche schlimme Satz ist nicht von mir, sondern es stammt irgendwie von dieser einen Frau. Und wo man merkt, so, da fühlt sich jemand einfach angegriffen, auch in seinem eigenen Lebensmodell. Und das beinhaltet so viele Sachen, über die man reden könnte, dieser Satz ja auch, wie nur weil wir in der ersten Welt leben, darf man sich nicht mit dem Konzept Freiheit beschäftigen. Weißt du, muss man das jetzt einfach hinnehmen, wir sind frei und wir haben ruhig zu sein. Ich glaube, das ist genau andersrum. Also irgendwie gerade, wenn alles andere, wenn man das befriedigt hat, irgendwie sollte man sich sehr wohl irgendwie damit beschäftigen, was irgendwie Freiheit eigentlich ist und es ist eben nicht, wie O2 sagt, einfach nur mehr Datenvolumen, ja, dieser ganze Scheißdreck, der einem von der Werbung vermittelt wird oder der einem auch von der Politik vermittelt wird, sozusagen. Ihr lebt in Wohlstand, ihr seid frei, haltet die Klappe, ja, in dem Sinne. Also das finde ich halt total hirnlos.
Ja, absolut. Es gehört immer dazu, alles mal so ordentlich zu hinterfragen und zu schauen, was kann ich eigentlich noch besser machen? Was kann ich optimieren? Bin ich eigentlich auch wirklich glücklich? Denn das ist halt eben, Glück ist eben dieses große Problem in unserer Gesellschaft. Alle sind unzufrieden, aber niemand
macht. Ja, ne, interessant. Ich meine, wir leben in der, das ist ja das Faszinierende, dass man eigentlich, dass wir heute irgendwie in den wohlhabendsten Gesellschaften im Westen leben aller Zeiten und dennoch sind die Selbstmordraten überall 1000-mal höher als vor 200 Jahren.
Glück hat halt eben nichts mit Geld zu tun. Und das ist halt eben das, was man halt irgendwie oft gerne mal vergisst oder beziehungsweise einem mal gesagt wird, dass es vielleicht nicht so zu sein hat. Aber ich finde spannend, Freddy. Vielen, vielen Dank. Dein Buch, total klasse, sehr, sehr zu empfehlen. Ich habe gerade auch noch mal die Buchseite noch mal aufgeschlagen und sehe FSK ab 15 Jahren.
Quatsch.
vom Hersteller empfohlenes Alter ab 15 Jahren steht da. Weil es vielleicht hier und da zu detailliert ist.
Ich glaube, es wird so viel geflucht einfach.
Aber das finde ich gut. Gut und ehrlich. wie dieser Podcast. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das Buch hat tolle Rezensionen, ist wirklich sehr zu empfehlen, findet man überall. Und ich danke dir vielmals, dass du dir heute Morgen Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Und ich wünsche dir noch eine tolle Reise. Für dich geht's jetzt zurück.
Genau. Wir haben jetzt eine Weile hier in Deutschland im Auto gelebt. Das war eine sehr lehrreiche Erfahrung. Aber für den Winter brauche ich was Wärmeres.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Dann alles Gute für dich beziehungsweise für euch und für eure zukünftigen Reisen. Danke. Und alles Glück und Gesundheit der Welt.
Ja, auch. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
Bis bald. Danke. Ja. Tschüss.
Ja, das war's auch schon wieder. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Wir haben richtig lange gesprochen, über eine Stunde. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist ein Buch. König der Hobos, unterwegs mit den Vagabunden Amerikas, findet ihr überall, wo ihr Bücher bekommt. Und einen Link dazu habe ich euch natürlich auch im Blog hinterlassen. Könnt ihr gerne vorbeischauen, www.offthepath.com/Folge 125. Da ist ein Affiliate-Link zu Amazon. Und wenn ihr das darüber kauft, dann ist das natürlich ein Affiliate-Link, dann verdienen wir auch eine Kleinigkeit daran. So finanzieren wir halt quasi diesen kostenlosen Podcast. Also würde mich freuen, wenn ihr das darüber dann macht, wenn ihr euch dieses Buch kauft. Und ansonsten könnt ihr natürlich jetzt auch euer Glück versuchen und eines dieser Bücher gewinnen, eins von dreien. Wir haben sie nämlich hier vor uns liegen, oder ich habe sie hier vor mir liegen. Sehr coole Bücher, unglaubliche Geschichte, und ihr könnt das Buch jetzt in den nächsten 14 Tagen gewinnen. Was ihr machen müsst, einfach eine Bewertung des Off the Path Podcasts auf iTunes hinterlassen. Das gilt nur für die, die jetzt ab sofort eine neue Bewertung hinterlassen, also alle ab heute. Wenn ihr schon eine Bewertung hinterlassen habt, dann danke ich euch von Herzen. Aber dann könnt ihr mit der alten Bewertung nicht teilnehmen, sondern ihr müsstet euch vielleicht einen neuen Account suchen von einer Freundin oder Freund, einer Familienmitglied, oder einen neuen erstellen und dann eine Bewertung hinterlassen. Geht leider nicht anders. Apple und iTunes gibt mir keine andere Möglichkeit. Also das sind Teilnahmeregeln, also eine neue Bewertung auf iTunes hinterlassen in den nächsten 14 Tagen. Einsendeschluss ist dann der 24. Januar 2019 um Mitternacht. Und Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ihr könnt diese Preise natürlich nicht in Geld, ihr könnt kein Geld von uns verlangen und wie das halt so ist, ne? Das Kleingedruckte. Ihr akzeptiert alle AGBs und. Muss man ja irgendwie dazu sagen. Also, ganz viel Erfolg. 3 Bücher, König der Hobos, könnt ihr hier gewinnen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr bis hierhin zugehört habt, und wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende oder was auch immer und wann auch immer ihr diese Folge hier hört. Ich bin raus, ich bin Sebastian Cannabis, euer Host, und wünsche euch noch alles Gute. Bis dann und tschüss.